Hier ist eine Halbzeit mit Ossi. Was haben wir noch auf der Karte?
Puh, Wolf, die Karte ist diesmal sehr, sehr verbands- und verbandslastig, hätte ich jetzt beinahe gesagt. verbunden. DFB, es geht natürlich um das Beben beim Deutschen Fußballbund. Die komplette Führungsriege wird abtreten oder ist schon abgetreten oder wird zurücktreten. Wer tritt in die Fußstapfen der genannten? Darüber sprechen wir. Wir sprechen natürlich auch über den deutschen Meister FC Bayern, mit dem Wolf Fuß eine rauschende Party gefeiert hat. So viel kann ich vorwegnehmen. Und wir reden über The Special One, der es in die ewige Stadt geschafft hat. Freut euch.
Es geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorf.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Unser Podcast heißt Eine Halbzeit mit und am anderen Ende der Leitung sitzt ein bestens gelaunter, ein völlig entspannter und bestens informierter natürlich. Wolf ja. Fuß, hallo.
Hallo.
Na?
Na? ich war Erster.
Du warst
ich
Erster.
Ich war Erster mit Na. Ja. Na? Ja.
Wie geht's, Wolf?
Gut, gut. Eine ereignisreiche Woche.
Ereignisreiche Woche. Du bist omnipräsent aktuell, also nicht noch mehr als sonst, möchte ich sagen, was mich natürlich sehr freut. Ich freue mich immer, dich zu sehen, wenn wir uns schon zu Corona-Zeiten sonst nicht so oft begegnen können. Ich habe dich gesehen gestern sowohl auf einem kleinen Pferdchen als auch, als auch in sehr prominenter Weg. Gesellschaft bei Magenta TV.
Ja. Ja, ja, das ist mein Leben, zwischen kleinem Pferdchen und in prominenter Gesellschaft. Das ist die Fallhöhe.
Ja, ja, erzähl doch mal ein bisschen, sowohl über das Pferdchen als auch...
Was oben, was unten ist. Naja, das eine war gestern die Vorstellung des Magenta Euro All-Star Teams. Also die Truppe, mit der ich den Sommer verbringe während der Europameisterschaft für Magenta. Und das andere war ein bisschen private Zerstreuung mit meinen Töchtern.
Du hast eine gute Figur
einem
gemacht.
Spielblatt.
Ja.
Fandst du?
Ja, ja, ich doch. Fand, doch, ich fand.
Ja, ich muss mal sagen, dass diese Pferdchenbauer, dass die vielleicht auch dran denken müssen, dass da auch gar mancher 1,90 Bruder sich mal drauf zwängen muss.
Soll also, ich dir gar nicht verraten,
vielleicht
Wolf?
Einfach nochmal ein paar tiefere Steighalterungen einbaut.
Die Dinger sind nicht für Eltern gemacht, sondern die sind
ja,
für Kinder.
Ja, das stimmt. Das aber ich meine, Eltern haften für ihre Kinder, aber Eltern werden von ihren Kindern auch aufgefordert, mitzureiten.
Ja.
Durch die Weiden der Prärie. Und ich verweigere da nicht, das ist klar. Aber ich habe es jetzt, seitdem habe ich es heute im Kreuz.
Ja, so schnell geht's, ne? Und dann,
so schnell geht's.
Und dann muss ich
eine kleine Ritterburg gezwängt, eine Rutsche runtergezwängt. Die Rutsche als solches ist gar nicht das Problem, aber die Luke ist ein Problem, weil auch die eher halt für 3- bis 5-Jährige gemacht ist und nicht für Leute wie mich.
Wichtig ist, dass du wieder rausgekommen bist.
Ja, 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 ich bin durch. Ich bin durch und wieder raus. Und freue mich logischerweise, um das nochmal zu sagen, auf den Sommer.
Ja, bist du endlich auch bei der Nationalmannschaft sozusagen?
Ein tolles Euro-Team, was da zusammengestellt wurde.
Ja, gute Truppe. Einen deiner Kollegen ist auch unser Kollege. Und somit eigentlich auch wieder ein gemeinsamer Kollege von uns beiden, ist nämlich der Capitano, der auch für den Sportbazar und für das RND im Einsatz sein wird, worüber wir uns auch echt sehr freuen.
Ja.
Und vielleicht können wir den auch mitunter mal in diesem Podcast begrüßen während der Euro. Ich finde Michael Ballack insofern echt eine gute Wahl, weil er unbehaftet ist, unbefleckt und er ist jemand, der immer frei rausredet. Also bei dem hast du nicht das Gefühl, der möchte noch mal zum DFB oder der ist da mit irgendwem noch verbandelt, sondern der ist unabhängig und äußert seine Meinung auch so, wie er es denkt. Und das finde ich immer sehr gut. Und deshalb passt er ganz hervorragend, finde ich, da zur Truppe. Also bei uns auch.
Ja, finde ich auch. Also wir freuen uns. Ich freue mich auch sehr, ihn mit dabei zu haben. Messerscharfe Expertise. Wir haben ihn häufig bei Sky in der Champions League im Studio gehabt, auch erst letzte Woche wieder. Und er weiß unglaublich viel und ist auch in der Lage, das zu vermitteln. Und ich hoffe, wir und damit die Zuschauer können davon profitieren. Vielleicht eins noch, weil es wahnsinnig viele Fragen gab, was bedeutet das denn jetzt? Es bedeutet für mich persönlich eine Art Sommerleihe. Ne? Also es ist ja die Pokalwettbewerbe und Ligawettbewerbe haben Pause während eines großen Turniers. Und deshalb gibt es eine vierwöchige Sommerleihe von Sky zu Magenta. Genau.
Und damit du bloß nicht auf die Idee kommst, Urlaub zu machen, sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Und,
obwohl ich bin seit Dienstag auch geimpft, das gab es ja auch noch. Ja.
Oh.
Ich habe den ersten Schuss in den Oberarm bekommen.
Was gab es Gutes?
Champagner. Also ja, es gab Champagner und nicht die Schrotflinte.
Ja. Das ist gut, das ist sehr gut. Hast du irgendwelche, spürst du schon irgendwelche Nachwehen? Oder,
nee, das ist gut. gar nichts.
Ich bin noch nicht so weit, du bist aber natürlich auch deutlich älter als ich. Das wollen wir an der Stelle auch nochmal festhalten. Also ja. du bist quasi, um das vielleicht nochmal runterzubrechen, du bist so der Hannes Wolf des TV, der TV-Branche. Also du wirst ausgeliehen von Sky in dem Fall zu Magenta für einen gewissen Zeitraum und wirst aber trotzdem in der nächsten Saison wieder für Sky im Einsatz sein. Und natürlich,
ganz genau.
Und das
ganz
ist das
genau.
Allerwichtigste für unsere treuen Hörer, wir werden den Podcast natürlich auch während der EM weitermachen. Das wollten wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal. Es gab schon unzählige Nachfragen. Wir erhöhen sogar die Taktung. Weitere Angaben werden natürlich folgen, von Folge
später
zu Folge.
Später mehr.
Also ab nächste Woche bin ich schon, ne, nächste Woche noch nicht, überwoche sind wir dann schon im Trainingslager in Einsatz, aber nächste Woche können wir tatsächlich schon über die Kadernominierung von Joachim Löw reden, zumindest für den vorläufigen Kader, der dann mit ins Trainingslager nach Tirol geht. Das heißt, die nächste Folge werden wir so legen, dass wir nach der Kadernominierung am Mittwoch aufnehmen. Wir kommen zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag um 18 Uhr raus, nur weil es da, wie gesagt, schon mal ein paar Nachfragen gab und jetzt auch ein bisschen Kritik, Wolf, aufgrund der letzten Folge. Da haben wir über Jens Lehmann relativ ausführlich gesprochen und seinen verbalen Aussetzer, sage ich mal, oder seine WhatsApp, die irgendwie fehlgeleitet wurde, und haben danach ein bisschen Kritik bekommen von vielen Hörern, warum wir denn über Lehmann uns aufgeregt hätten, über Aogo aber im Nachhinein nicht. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass es zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen haben, noch nicht bekannt war.
Ja.
Weil wir müssen halt irgendwann aufnehmen und das ist schon schwer genug, immer einen Zeitpunkt zu finden. Ihr habt gerade gehört, wie Wolf eingebunden ist und ich sitze jetzt auch nicht den ganzen Tag auf dem Sofa.
Wobei ich viel auf dem Sofa sitze,
ja, ist richtig. Nein, also dementsprechend müssen wir zum Beispiel heute auch das Thema Pokalfinale ausklammern, weil wir vor dem Finale aufnehmen und quasi...
Wir können aber prophylaktisch einmal drüber reden, also so tun, das war ja ein Finale. Junge, ein unfassbares Finale.
Nee, wir können ja, das zumindest können wir tun, weil auch das wird uns in der nächsten Ausgabe dann nochmal wieder einholen, unsere Tipps. Wir reden ja immer sehr gerne und klopfen uns mit beiden Händen auf die Schulter und sagen, was wir nicht alles gewusst haben vor Wochen, Monaten. Es überprüft natürlich keiner, wenn wir ehrlich sind.
Wir selbst überprüfen und klopfen uns auf die Schulter.
Weil ich hab vorhin nochmal unsere Bundesliga-Tabellen rausgeholt, schon mal in weiser Voraussicht, die wir dann ja am Ende der Saison nochmal hervorkramen werden und dann knallhart analysieren werden, wer da
Meister wie. Bayern haben wir beide.
Das haben wir beide, ja. Richtig. Alles andere lassen wir nochmal im Dunkeln.
Boah, aber das war was am Samstag. Ich war ja da, ne, wo die Meister geworden sind.
Ein Spektakel. Also ich habe
Katakombenmeister. Nicht Busmeister, nicht Sofameister, sondern Katakombenmeister.
Erzähl mal, wie du das erlebt hast.
Also wir saßen halt mit 15 oder 20 Presseleuten auf der Tribüne, mehr war nicht los und ich glaube draußen auf dem Platz waren Kimmich und Goretzka, die immer rauskommen. Die guckten auf ihre Handys, aber mehr so beiläufig, du wusstest nicht, gucken sie das Spiel oder drehen sie nochmal an ihrem Spotify-Account oder weiß ich nicht, holen sie nochmal holen Sie noch mal was aus dem metallischen Regal.
Bestellen Sie noch mal was zum Muttertag.
Auf Kampflinie zu meditieren. Oder bestellen Sie was zum Muttertag, ja. So, und dann fiel irgendwie das Tor in Dortmund. Und wir guckten nach einer Reaktion und sahen keine.
Nichts.
Wir sahen einfach keine. Es gab einfach keine Reaktion. Ja. Und dann, ja, es wurde so beiläufig zur Kenntnis genommen. Und es ist so gespenstisch. Und man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn einfach 70.000 im Stadion. Also der Moment der Meisterschaft ist ja auch in der Allianz Arena dann zumindest ein Moment, der zur Kenntnis genommen wird. Ja, also besonders kann man bei 31 Meisterschaften ja fast nicht mehr sagen.
Und 9 in Folge.
Also es hat auch viel Alltägliches, ne? Also, ja. Und aber trotzdem, das wäre jetzt so ein Moment gewesen, wo vielleicht auch ein paar früher gekommen wären, wo man auf der Anzeigetafel gesehen hätte, wie dieses Spiel läuft. Es war nichts dergleichen. Es standen also Goretzka und Kimmich standen unten auf dem Platz und haben es geguckt oder auch nicht.
Ja. Leicht gelangweilt.
Ja, und sind dann wieder reingeschlurft und haben gesagt, naja, jetzt haben wir's. Und wir haben halt oben auf der Tribüne gefeixt, die gehen jetzt rein und hauen sich eine Kiste Pilz rein oder steigen jetzt wieder in den Bus und knattern die Leopold hoch und runter oder machen irgendwas Verrücktes, kommen erst eine Viertelstunde nach Anpfiff und sagen, sorry Jungs, ihr wisst ja selber, nichts dergleichen passierte. Sie kamen raus, waren von der ersten Minute an scharf und haben am Borussia Mönchengladbach mehr oder weniger den Erdboden gleich gemacht, wobei die auch nicht gut gespielt haben. Das kommt ja noch mit dazu. Jedenfalls wurden ja dann wir haben ja dann immer noch eine Stunde Zeit oder eine Stunde Sendezeit, bis dann Anpfiff ist. Und dann wurden also die Beteiligten mit der Tatsache konfrontiert, dass sie jetzt also deutscher Meister sind. Und es wurden verzweifelt Bilder gesucht, auf dem irgendwer zu erkennen ist. Irgendwer jubelt zumindest. Der sich wirklich freut, wo du sagst, hier hat er es erfahren. Ja. Und das einzige Bild, was es gab, war also wie Hasan Salihamidzic Max Eberl begrüßte in den Katakomben. Und das sah so ein bisschen nach Jubel und nach Gratulation aus. Also es war schon echt schräg. Es wird Zeit, dass wieder Normalität einkehrt.
Ja. Hoffentlich. Ich war witzigerweise war ich gestern bei Max Eberl und habe mit ihm natürlich auch nochmal gesprochen über die Szene, die sich dann sogar laut Aussage des Pressesprechers Markus Aretz auch im ganzen Stadion zu hören war. Das kannst du wohl bestätigen.
Alle Vögel sind schon da.
Dass Max Eberl ein wenig brüskiert sozusagen Richtung Hansi Flick gebrüllt hat, hör auf mir den Vogel zu zeigen oder zeig mir nicht den Vogel, Hansi, das mag ich nicht. Und er hatte sich ja bis dahin noch gar nicht dazu geäußert und hat gestern dann gesagt, eigentlich ist es erstaunlich, dass er nur was gebrüllt hat, weil er ist ja jemand, der mitlebt, der mitgeht. Das ist, glaube ich, innerhalb der Bundesliga mittlerweile bekannt. Und früher hat er auf dem Platz auch mal gerne die Grätsche ausgepackt. Also er sagte dann, da kochen halt die Emotionen hoch. Und egal, ob es 0-5 steht oder 5-0, ist halt noch ein Fußballspiel. Ne? Und wenn es dann darum geht, irgendwie zu sagen, jetzt verzichten wir mal hier irgendwie das Tor zu checken oder das Foul abzupfeifen, weil wir halt 5-0 führen und schon deutscher Meister sind, da hat er ja komplett recht. Ne? Deshalb kannst du ja jetzt nicht alles außer Acht lassen. Hat sich dann aber sehr selbstkritisch geäußert und gesagt, da müsste er sich besser im Griff haben und ein bisschen weniger wäre vielleicht mehr gewesen. Damit ist das Thema dann, glaube ich, auch beendet. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Gladbach, wie du richtig sagst, alles andere als einen guten Auftritt hingelegt hat und dann halt dementsprechend auch unter die Räder kam. Und ich bin gespannt. Also ich habe mit ihm sehr, sehr viel natürlich nochmal über die ganze Geschichte um Marco Rose und Adi Hütter gesprochen, was ihn sehr mitgenommen hat, glaube ich, hatte ich den Eindruck. Also es war ja auch echt keine einfache Saison, unabhängig davon, wie sie dann am Ende ausgeht oder ob man jetzt Platz 6 oder 7 als Erfolg bewertet oder nicht, ist da ja einfach unfassbar viel passiert. Also es ist sowieso bei jedem Club viel passiert in dieser Saison durch die erschwerten Rahmenbedingungen, aber in Gladbach ja nochmal im Speziellen. Ich sage nur Stichwort Embolo, ich sage nur Stichwort Heiko Vogel, ich sage nur Marco Rose, Adi Hütter, verlorenes Derby und so weiter. Ja. Da war unfassbar viel los und so viel kann ich versprechen. Das Interview wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes werden.
Okay.
Ja. Ein paar Tage vorher war ich in Frankfurt bei Christian Seifert. Ebenfalls ein sehr interessanter Termin. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Also da haben wir natürlich auch mit beiden viel über den DFB und das Dilemma gesprochen. Jetzt ist es gestern Abend, sozusagen hat es das Beben.
Zu dem gekommen, was du vorausgesagt hast letzte Woche.
Tatsächlich, ja. Ja, ist so. Auch könnt ihr auch noch nachhören. War ich aber wahrscheinlich nicht der Einzige auf der Welt, der das prognostiziert hat. Nein, Spaß beiseite. Fritz Keller wird am Montag zurücktreten, stellt sein Amt zur Verfügung. Auch die sogenannte zweite Reihe, Curtius, wird abgefunden. Koch und Osnabrücke treten beim nächsten Bundestag, den sie vorverlegt haben, nicht mehr an, stellen sich nicht mehr zur Wahl, bleiben aber bis dahin im Amt. Würdest du sagen, ist das schon ein Neuanfang? Ist das ein Schritt zum Neuanfang oder wie würdest du es jetzt bewerten? Jetzt als alter DFB-Mann, der du jetzt ja dann auch bist.
Es ist ein Schritt zum Neuanfang, das ganz sicher. Also jetzt ist zumindest mal die Bahn frei. Und jetzt geht es einfach darum, gute Entscheidungen zu treffen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen die richtigen Personalentscheidungen zu treffen. Aber was den DFB betrifft, bist du eigentlich eher im Thema. Und deshalb würde ich jetzt dich gerne mal fragen, wo und wann und wodurch ist das Kind eigentlich in den Brunnen gefallen? Du meinst, weil das war ja so ein schleichender Prozess, der sich da hinter den Kulissen abspielte. Da ging es natürlich auch um Vermarktungsthemen, es ging natürlich auch um Nationalmannschaftsthemen, aber es ging ja da, so ist es zumindest, das ist zumindest mein Eindruck, um irgendwelche Ränkelspiele, das Ding kannst du ja ziehen bis noch hinter Grindel, ne?
Absolut, ja.
Und wo ist es irgendwann so verrutscht, dass klar war, hier wird jetzt nur noch notdürftig gestopft, aber du kannst es nicht verhindern, dass es irgendwann den großen Schlag gibt, den es jetzt ja dann offensichtlich gibt.
Also ich glaube, dass es diesen Zeitpunkt nicht gab, wenn du jetzt speziell natürlich wahrscheinlich auf Fritz Keller anspielst und nicht über die anderen.
Weil eins müssen wir ja mal sagen, Probleme. Also Fritz Keller erlebe ich als eigentlich klugen und integren Mann, der in Freiburg unauffällig Dienst getan hat als Präsident.
Bestätigt jeder, der
von allen hochgeschätzt wurde. Ja? Und da ist also quasi ein Zierfisch ins Haifischbecken gesprungen. Also das ist so der Eindruck von außen.
Also ja? Ich glaube, da wir keine drei Halbzeiten heute machen können, ja, werden, versuche ich das mal so knapp wie möglich.
Aber dafür muss ja ein Haifischbecken entstanden worden sein und wo dann selbst der Zierfisch irgendwann mutiert.
Also das ist ein sehr schönes Bild. Das Haifischbecken war, glaube ich, vorher schon da, definitiv. Genau. Und Fritz Keller ist vielleicht ein bisschen naiv reingesprungen. Einerseits als jemand, der sich vorgenommen hat, da aufzuräumen, sage ich mal. Das ist immer ein großer Begriff, aber in dem Fall halt auch sich viele Verfehlungen, die in der Vergangenheit passiert sind, nochmal genau anzugucken und da mal ein bisschen, ja, ich sag mal, auch hinter die Regale zu gucken und zu gucken, was da noch so rumliegt. Und im Prinzip wollte er den ganzen Laden einmal auf links ziehen. So. Gute Idee, auch der richtige Ansatz. Und es gibt mit Sicherheit hinter den Regalen so viel Dreck und Müll, der da rumliegt, das wir uns gar nicht vorstellen. Und es kam ja auch vieles davon dann tatsächlich zutage. Das Problem, aus meiner Sicht, das größte Problem in der ganzen Thematik war, dass Jens Keller, sage ich jetzt schon wieder, dass Fritz Keller keine Richtlinienkompetenz hatte. Er hat sich als erster Präsident dazu breitschlagen lassen, dass er keine Richtlinienkompetenz mehr hat und dementsprechend eigentlich, und das habe ich damals übrigens auch so geschrieben, eigentlich nur ein Grüß-August ist und vielleicht ein bisschen gute Laune-Onkel, der nach außen hin ein gutes Bild abgibt, den man mag, der auch ein bisschen für Frauenfußball und Amateure stehen kann und so weiter und so fort. Wie du es gesagt hast, er hat in Freiburg da das haben ja alle gejubelt, sowohl innerhalb der Liga als auch außerhalb, ob dieser kreativen Idee und das ist der richtige Mann und der kann was umsetzen. Nur, wenn du keine Kompetenz hast und dann im Hintergrund die Mächte, die dort wirken, und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit sehr, sehr langer Zeit, und damit meine ich explizit nicht nur Rainer Koch, aber auch Rainer Koch, dann hast du schwer, weil dann kämpfst du gegen Windmühlen. Und ich glaube, da ist Fritz Keller an seine natürlichen Grenzen gestoßen und hat natürlich mit jedem Mal, wo er irgendwo reingepiekt hat und jemanden auf die Füße getreten ist, mehr Leute gegen sich aufgebracht, mehr mächtige Leute gegen sich aufgebracht. Und ja, ist dann natürlich auch, und das ist der zweite Punkt, das ist dann sein eigener Fehler, ist dann sehr emotional geworden. Das hat man ihm in Freiburg schon immer nachgesagt, dass er, wenn er, sag ich mal, Ungerechtigkeiten sieht, die er nicht, ja, die nicht aufgeklärt werden oder wo er sich vielleicht auch selbst ungerecht behandelt gefühlt hat, dann ist er hochemotional und schießt dabei auch schon mal über das Ziel hinaus. Und das hat er dann natürlich mit diesem unsäglichen Nazi-Vergleich getan. Auch da Christian Seifert übrigens, sehr spannend fand ich, erzählt, er war ja bei der Sitzung dabei und er sagte, er saß sehr weit vorne und hat es nicht gehört. Und er sagte, er behauptet, dass relativ wenige Personen in diesem Raum das gehört haben, weil Keller das wohl nur so in Bart gemurmelt habe. Ist dann natürlich schon wieder erstaunlich. Er hat ja selber nicht mal bestritten, dass er es gesagt hat. Also von daher kein Zweifel, dass es gefallen ist. Aber man hat ja fast den Eindruck gehabt, dass, ich nenne es mal, die Gegenseite darauf gewartet hat, nochmal, dass sowas passiert und dann eben auch öffentlich streut, damit Keller dann halt tatsächlich zurücktreten muss im letzten Schritt, was er jetzt getan hat. Also es ist eine traurige Geschichte, alles in allem, finde ich, weil Fritz Keller, glaube ich, nach wie vor ein guter Mann gewesen wäre für diesen Posten. Jetzt ist er nach gut einem Jahr, wird er wieder von der Bildfläche verschwinden und geht so ein bisschen als geprügelter Hund, ne? Also sein Bild in der Öffentlichkeit hat sich dadurch nicht verbessert. Jetzt, vorher war er so ein bisschen der sympathische Freiburg-Boss, der aber ja nie groß aufgetaucht ist, wenn man mal ehrlich ist. Also ich glaube, wenn du vorher, bevor er Präsident wurde, 10 Leute auf der Straße gefragt hättest, hätte ihn nicht jeder gekannt. Ja. Jetzt kennt ihn, glaube ich, jeder, aber er wird immer jetzt mit diversen Skandalen in Verbindung gebracht. Nicht zuletzt eben mit diesem Nazi-Vergleich, und das wird ihm einfach nicht gerecht. Das finde ich, deshalb tut es mir fast ein bisschen leid, wie das jetzt gelaufen ist, ehrlicherweise.
Also für ihn persönlich?
Ja. Ja. Und für den DFB ist es natürlich jetzt eine, also ich finde, du hast es richtig gesagt, es ist ein Schritt zum Neuanfang, es ist aber noch kein Neuanfang. Zum einen, weil Rainer Koch und Peter Peters da jetzt erst nochmal weitermachen und sicherlich auch mit der Aufgabe betreut sein werden, einen Nachfolger zu finden für den Mann, den sie selber geholt haben, im Übrigen, das nur auch mal am Rande erwähnt. Also Koch war ja und Peters auch. Die haben sich damals auch mit für Keller entschieden. Und damals war ja noch die Personalberatungsagentur Egon Zehnder mit involviert, was, wie ich mir sagen lassen habe, normal ist heutzutage. Ich kann es immer noch nicht so ganz nachvollziehen, dass bei großen Unternehmen und eben auch Verbänden so eine hochbezahlte Agentur tätig wird und dann eine Vorauswahl trifft und am Ende dann, keine Ahnung, 5 Empfehlungen abgibt und die Gremien entscheiden dann. Die ist jetzt aber leider blockiert, weil die sucht ja schon einen Nachfolger für Christian Seifert bei der DFL. Was ja die nächste kuriose Geschichte irgendwo ist, ne? Und dementsprechend, wenn wir jetzt über die Nachfolge reden, ne, da bräuchten wir dann nochmal wieder 3 Halbzeiten mit, alleine wenn man die Kandidaten durchgeht. Also natürlich würde sich, glaube ich, jeder in Deutschland wünschen, dass jemand in der Größenordnung, haben wir, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen, Rummenigge, Hoeneß, Rudi Völler, sich das antäte, werden sie aber nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass keiner der Genannten das machen wird. Philipp Lahm.
Zu viel Ärger, ne?
Ja, zu viel Ärger. Ja, zu viel. Ja, und auch da, es müssten vielleicht, ich glaube, dass es genügend fähige Leute gibt, die sagen, erstmal, bevor ich sowas machen würde, müssten neue Strukturen geschaffen werden und nicht umgekehrt, ne? Also das ist ja auch immer ein großes Thema gewesen in den vergangenen Monaten, wenn nicht Jahren, dass man gesagt hat, okay, ist es eigentlich ein Problem der handelnden Personen oder ist es eher ein Problem der Strukturen innerhalb des DFB? Und bis die geändert werden in so einem Verband, da braucht es schon, glaube ich, viel. Und es gibt halt immer diese zwei Lager, Amateure, Profifußball. Ich finde, der letzte Präsident, der es geschafft hat, beide zu irgendwie zu befriedigen, war Egidius Braun. So, seitdem hat man immer das Gefühl gehabt, es hat sich eher noch verschlechtert als verbessert, das Verhältnis. Und ich glaube, welcher Begriff sehr viel genutzt wurde in den letzten Wochen, war Glaubwürdigkeit. Also Glaubwürdigkeit muss der DFB wieder herstellen. Wie kann das passieren? A, mit glaubwürdigen Leuten an der Spitze und B, dann auch mit glaubwürdigem Handeln. Ne? Also das eine ist immer irgendwas zu erzählen und das andere ist es dann tatsächlich auch umzusetzen. Also Fakt ist ja auch, dass da draußen irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 25.000 Vereine es, glaube ich, in Deutschland gibt, Amateurvereine, die seit Monaten darauf warten, im luftleeren Raum hängen, nicht wissen, wie es weitergeht, keinen Cent gesehen haben bisher. Das ist ja noch ein viel, viel größeres Problem, als das jetzt sich, und das fand ich so traurig in diesem ganzen Macht- und Grabenkämpfen, dass die Spitze sich offenbar dieser Problematik gar nicht bewusst ist, weil sie sich viel zu sehr in ihre eigenen Themen verstrickt hat.
Ja. Naja, also das Problem ist das eine und die Problembewältigung, das ist das, was auf die neue Spitze zukommt. Ne?
Absolut.
Also wo es um Verteilungsschlüssel geht, wo es um Akuthilfen geht, wo es um Kleinigkeiten geht.
Also ich finde,
also da, wo ihr mit oder wo Gapfaff auch ansetzt, ne, wo es genau um die Erhaltung des Platzes geht, wo es um eine Erhaltung von Jugendmannschaften, Vereinsheimen etc. geht.
Zuschüsse, Ehrenamt, das sind alles Themen, ne? Schiedsrichterwesen und so weiter.
Das war jetzt ein Jahr lang, so ehrlich muss man ja sein, das war jetzt ein Jahr lang Brachland.
Komplett, ne? Komplett. Und das ist ja eigentlich viel schlimmer, weil der DFB steht ja nun mal als Verband eben vor allen Dingen, finde ich, für diese Amateurvereine. Weil die wenigsten von den Vereinen und Mitgliedern kommen aus dem Profibereich. Das ist ein Mini-Anteil im DFB. Und ich meine, dafür gibt es ja dann wiederum auch noch die DFL auf der anderen Seite, ne? die für die Profiklubs steht. Also von daher, finde ich, müsste der DFB vor allen Dingen da echt anfangen, an der Basis wieder zu wirken und da ein Stück weit Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die möglichen Nachfolger kommen.
Bosbach wäre mein Vorschlag.
Bosbach? Interessanter Name, habe ich jetzt so auch noch nicht gelesen. Es gibt aktuell, darauf wollte ich eigentlich hinaus, viele, die sich auch in Stellung bringen, unter anderem Silvia Schenk, die da jetzt mehrfach auch genannt wurde. Es wird ja sowieso gerade der Ruf laut nach mehr Weiblichkeit, sowohl vielleicht in den DFB als auch in der DFL. Ute Groth wäre eine Person, die unter Grindel schon kandidieren wollte, was dann aber abgeblockt wurde, die sicherlich eher aus dem Amateurbereich käme. Da gibt es so viele Fälle. Philipp Lahm ist natürlich jemand, der naheliegen würde. Ich weiß aber auch nicht, ob der sich das tatsächlich antäte. Wäre aus meiner Sicht aber ein absolut geeigneter Mann, der nämlich nach außen hin immer recht bieder und langweilig wirkt, aber intern, und das hat er bei Bayern zur aktiven Zeit schon gemacht, durchaus auch mal auf den Putz hauen kann, ne?
Ja. Also ich finde, ich kann jetzt zu deinen genannten Namen gar nicht so viel sagen, also insbesondere zu den Damen, weil ich die einfach nicht kenne. Philipp Lahm wäre halt so eine plakative Entscheidung. Ich weiß nicht, ob Philipp Lahm mit seinen, wie alt ist der, 35, 36, ob man mit 36 schon DFB-Präsident sein kann.
Musst du dafür alt sein?
Nee, musst du eigentlich nicht. Ich sage jetzt nur so vom Gefühl her. Ich glaube, von Kompetenzen etc. brauchen wir nicht zu reden. Ich habe mich so ein bisschen in die Idee Wolfgang Bosbach verliebt.
Weil
Stratege, weil Diplomat, weil Macher und weil Fußballfan. Mhm.
Sind schon mal ein paar Argumente, die auf jeden Fall zählen würden, finde ich. Also spannend wird jetzt halt sein, ne, du hast so viele
Baustellen. Also mit einem hohen solidarischen Gedanken, und den brauchst du halt einfach. Einen klaren Blick für die, die gerade in den letzten anderthalb Jahren das meiste verloren haben.
Ja, und da auch egal, wer
es wird. Und das ist die große Mehrzahl, das darf man nicht unterschätzen, die große Mehrzahl der DFB-Mitglieder.
Genau. Und ich finde, egal wer es wird, muss halt diese Richtlinienkompetenz zurückerlangen, weil sonst hast du am Ende als DFB-Präsident nichts zu melden. Und das kann es eigentlich auch nicht sein, weil nur einen Grüßonkel dahinzustellen, dann brauchst du keinen Präsidenten, meiner Meinung nach.
Ja.
Ne? Ja. Nach wie vor gibt es keinen Bundestrainer. Es deutet immer mehr darauf hin, finde ich, auch wenn man zwischen den Zeilen liest, dass es Hansi Flick werden wird. Allerdings habe ich das Gefühl, täusche ich mich, Wolf, du hast jetzt mehr mit ihm zu tun gehabt zuletzt. Er kokettiert jetzt schon auch so ein bisschen damit, dass der DFB nicht die einzige.
Aber das gehört, also das gehört ja mit dazu. Mhm. Also das wirklich, das verbuche ich unter normales Verhandlungsgeklingel. Dass der DFB, ich weiß auch nicht, wie sie sich gebärden in den internen Gesprächen, das weiß ich wirklich nicht. Also mit welcher Selbstsicherheit die da jetzt auftreten und welches Angebot sie ihm dann machen. Und natürlich geht es dann auch um Gehälter und auch da geht es um Kompetenzen. Und er hat natürlich, Hansi Flick hat natürlich auch Ideen, die er mit einbringen will. Also da geht es jetzt ums Kleingedruckte. Was dann schon wesentlich ist, auch in der Zusammenarbeit. Das kann ich auch total nachvollziehen. Und das zieht sich. Also das zieht sich. Und dann sagt der DFB, na, wir reden natürlich auch mit anderen. Und sie müssen es auch ehrlicherweise tun, weil sich jetzt nur auf einen Kandidaten zu kaprizieren, ergibt keinen Sinn.
Wäre gefährlich
in der heutigen Welt. Ja, wäre gefährlich. Also sie müssen ein paar Varianten vorbereiten, auch wenn sie eine Favorisierte haben. Und auf der anderen Seite sagt der favorisierte Kandidat, ich habe noch zwei, drei andere Sachen, wo ich mich unterhalte. Und das gehört, das ist normales Geschäftsgebaren. Und wenn dann nachher beide diesen Vertrag unterschreiben, dann wissen beide, das ist also die Nummer, mit der wir leben. Da gibt es keinen Almosen, sondern es ist von vornherein klar festgelegt, wer welche Kompetenzen hat und wer wo Einfluss nehmen kann. Also das hänge ich jetzt nicht besonders hoch, ehrlich gesagt.
Das, was du gerade gesagt hast, finde ich aber entscheidend. Also Kompetenzen sind auch in dem Fall extrem wichtig, weil Hansi Flick natürlich gerade erlebt hat, auch wenn es natürlich eine andere Ausgangslage ist, bei einem Verein oder beim Verband zu arbeiten, wie es ist, wenn man vielleicht weniger Kompetenzen hat als man sich gewünscht hätte oder die einem nach seinem Selbstverständnis aufgrund der Erfolge vielleicht auch zustünden. Man hört ja oft, dass Flick intern immer noch so ein bisschen als Co-Trainer belächelt wird, der zufällig...
Genau das ist es. Also ja. die ganzen DFB-Leute, die das jetzt mit ihm verhandeln, kennen ihn noch aus seiner Zeit als Co-Trainer und jetzt plötzlich kommt ein Sechstuppelsieger und er darf schon auch so auftreten.
Ja.
Weil das, also im Grunde braucht der DFB Hansi Flick mehr als umgekehrt. Also das ist mal
Fakt. Absolut, ja, das ist Fakt.
Weil
ja.
Sie brauchen einen Fachmann an der Spitze. Und das hat er nun beim FC Bayern nachgewiesen in den letzten 18 Monaten. Das ist die Benchmark für alle Bayern-Trainer, die jetzt kommen.
Und das heißt, aus deiner Sicht hat Flick auch auf jeden Fall ein gutes...
In den nächsten 5 Jahren wird das zu spüren bekommen.
Also das heißt, du siehst auch so, dass Flick ein gutes, sehr, sehr gutes Blatt auf der Hand hat. Also
klar, egal, vier Jungs, vier Asse.
Ja. Ja, weil egal, was er macht, ne? Wenn er nicht zum DFB geht, kann er mit Sicherheit was anderes machen.
Es gibt keinen Verein, der die Tür zumacht.
Ja.
Sondern jeder sagt, wir reden, lass uns reden.
Was extrem für den DFB spricht, aus meiner Sicht, ist seine private Situation und dass der Job halt, und auch das wird ja oft belächelt von Vereinstrainern und auch von der Öffentlichkeit mitunter, dass du ja als Bundestrainer ein relativ entspanntes Leben hast. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das muss jeder, kann sich jeder sein eigenes Urteil darüber bilden. Aber Fakt ist, du hast natürlich als Bundestrainer weniger Stress und bist auch öfter zu Hause, als wenn du Trainer beim FC Bayern bist. Das steht ja außer Frage.
Ist so. Und du wirst da eigentlich nur alle 2 Jahre abgerechnet.
Ja.
Also Und der Bundesliga-Trainer wird jeden Tag, also der Bayern-Trainer wird jeden Tag abgerechnet und der Bundesliga-Trainer wird jeden Spieltag abgerechnet. Also das, da erzählen wir jetzt nichts Neues, ehrlicherweise. Nö, und ich glaube auch, dass sich Hansi Flick von seinem ganzen Wesen und von seiner ganzen Art her leichter tut, beim DFB, wo er jede Woche mal im Stadion ist, wo er ein bisschen guckt, ein bisschen nominiert, neue Strukturen schafft. Ja, das ist halt, ja, wir tun jetzt alles so, als sei die Nationalmannschaft ein Wellnessbetrieb. Ganz so ist es natürlich auch nicht. Ja. Die stehen in den großen Turnieren, stehen die unter Dauerfeuer. Und wenn Hansi Flick übernimmt, ist die Erwartungshaltung natürlich riesig. Aber jetzt warten wir ab, wie die im kommenden Sommer abschneiden. Wenn Deutschland tatsächlich Europameister wird, ja, also dann wird das Arbeiten von Hansi Flick auch ein anderes sein. Wenn die in der Gruppenphase ausscheiden, ist Hansi Flick der Heiland.
Ist für ihn leichter, ja, definitiv. Auch da übrigens nochmal ein Zitat von Max Eberl in dem Zusammenhang, war fand ich ganz, ganz geil. Er hat gesagt, also Deutschland soll bitte natürlich weit kommen bei dieser Europameisterschaft, aber vielleicht dann auch wieder nicht so viel Erfolg haben, dass am Ende darüber noch vergessen wird, dass wir auch noch eine komplett neue Führung brauchen, weißt du? Da war das mit Keller jetzt noch nicht passiert, aber grundsätzlich weiß ich ja, was er meinte. Das darf natürlich auch nicht passieren und das ist ja oft das, was in der Vergangenheit auch der Fall war, dass der sportliche Erfolg über Probleme im Hintergrund oft hinweggetäuscht hat. Ne? Da wurde das andere wieder irgendwie unter den Teppich gekehrt und dann haben sich die Jungs da feiern lassen, völlig zu Recht seit 2014. Und das dann danach, im Erfolg macht man die größten Fehler, da müsste ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein bezahlen. Aber es ist ja tatsächlich so. Ne? Also eigentlich wurden die ersten Fehler wurden gemacht nach 2014.
Dem Verband und der Nationalmannschaft tut eines gut und das ist Demut.
Ja.
Das tut denen gut. Nicht, also ich, wenn ich an die Marketingkampagnen rund um 2018 denke, da kriege ich Würgereiz.
Zusammen.
Ja. Fürchterlich. Du tust so, als seist du in der Mitte der Gesellschaft und noch nie war ein Verband oder eine Nationalmannschaft so weit weg vom Querschnitt der Gesellschaft wie in dieser Zeit. Und du hast dich gefragt, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Also die haben sich selbst unsympathisch geschminkt.
Ja, Oliver Bierhoff wird dir natürlich das Gegenteil erzählen und wird dir einen Vogel zeigen und sagen, pass mal auf, weißt du eigentlich, soll ich dir mal die Bilanzen dazu zeigen, was wir, wie viel Umsatz wir gemacht haben mit diesem Marketing-Kampagnen?
Ich sag nur vom Gefühl.
Ja, ist ja richtig.
Und vielleicht muss man davon wegkommen, zu sagen, es geht um Umsatzmaximierung, sondern das ist ein Verband. Und dieser Verband repräsentiert in allererster Linie Amateure. Die machen es aus Spaß an der Freude. Und nur die Spitze des Eisbergs, die Nationalmannschaft, generiert letztlich Kapital.
Das ist der Punkt. Und ich
glaube. Und das ist es. Und dann gibt es noch, klar, es gibt noch DFB-Pokal oder so, aber es ist, wie sagt man, gemeinnützig.
Ja, es ist ein gemeinnütziger Verein.
Also es ist kein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Es ist ein gemeinnütziger Verein. Verband. Und so
sollte er auch handeln, ne? Also,
genau. Und daran sollten sich die Handlungsempfehlungen auch ausrichten.
Lass uns noch ein bisschen ins Ausland gucken. Also vielleicht noch eine Sache zu dem Dings, weil das fand ich
zu welchem Dings?
Sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Ja, zu diesem, zu der Marketingmaschinerie, die damals in Gang gesetzt wurde. Die Mannschaft ist ja zum Beispiel dieser Begriff, der bis heute ja auch noch irgendwie steht, aber auch nicht so richtig steht. Oliver Bierhoff hat sich da kürzlich auch nochmal zu geäußert und hat das Ganze erklärt. Ich habe ja die Idee sogar verstanden, zu sagen, es gibt hier, es gibt Le Bleu, ne? Equipe Tricolore, es gibt Furia Rocha, habe ich es richtig ausgesprochen, und so weiter. Die haben alle einen Namen, Street Lions und, ne? So, und Deutschland war immer die Fußballnationalmannschaft. Das ist lang, das ist sperrig, das ist langweilig. Können wir das nicht irgendwie knackiger machen? Zumal das passt ja auch gar nicht mehr auf den Bus. So, da kannst du ja entweder DFB draufschreiben oder die Fußballnationalmannschaft oder die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja, aber das ist was und da finde ich ist der entscheidende, der springende Punkt, dass du nicht herbeizwingen kannst, weil bei den anderen ist das entstanden und zwar nicht, weil da irgendein schlauer Marketingmensch sich hingesetzt hat und gesagt hat, wir nennen das Kind jetzt mal so, sondern über Jahrzehnte haben sich diese feststehenden Namen etabliert. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt. So, du kannst dich doch nicht hinstellen und einen Namen selber via Abstimmung bestimmen und dann sagen, so heißen wir jetzt ab heute.
Wie so ein Spaßturnier, Juventus Urin.
Ja, genau. Ja. Ja, genau, bunte Liga Bielefeld. Ja.
So, genau.
Ja. Ja, das vielleicht noch zum Ende. Und um dann vielleicht mal ins Ausland zu blicken, da ist auch in dieser Woche furchtbar viel passiert. Pep Guardiola ist auf dem Sofa Meister geworden.
Das war ein Sofameister.
Das war ein richtiger Sofameister.
Ja.
Wenig überraschend. In Spanien geht es drunter und drüber irgendwie im Titelrennen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Barca hat gestern wieder nur 3-3 gegen Levante gespielt. und in Italien schlägt der geschätzte Kollege Mourinho auf. Was ich sehr, sehr spannend finde.
Ja, bei der Roma.
Bei der Roma.
Hätte nicht gedacht, dass er nochmal Aufbauarbeit leistet irgendwo. Also, dass man ihm das nochmal, dass man ihm diesen Kelch nochmal, den Aufbaukelch nochmal in die Hand gibt.
Also, dass man ihn holt oder dass er es macht?
Ja, dass man ihn holt, kann ich schon nachvollziehen. Aber dass man ihn holt unter dem Gesichtspunkt, hier muss was aufgebaut werden. Weil eigentlich weißt du ja, in den letzten Jahren, der bringt Vereine an Grenzen. Ja.
In welcher Hinsicht?
Meistens ist es so, wenn er dann geht oder gehen muss, dann fallen diese Clubs in sich zusammen. Ja, und du siehst nur noch so, so Rauchfontänen aufsteigen.
Während er davon reitet.
Ja, Mourinho was hier und er steigt in einen abgedunkelten Bentley. Also er fährt nicht selbst, sondern er steigt hinten ein.
Und winkt noch so aus dem Fenster, wo du nur die Hand siehst.
Sitzt Roberto Di Matteo und sagt, fahren Sie mich irgendwo hin. Ich werde überall gebraucht.
Also dich hat überrascht.
Schon, bitte?
Dich hat es überrascht.
Yeah. Ja, mich hat es überrascht, dass es jetzt da ist. Ich hätte ehrlicherweise gedacht, der macht jetzt ein Jahr Pause und wird dann, je nachdem, was in Portugal passiert, portugiesischer Nationaltrainer. Das ist der Job, der noch aussteht, den er noch hat, also den er noch offen hat, meiner Meinung nach. Ich glaube, auf Vereinsebene im europäischen Spitzenfußball ist Mourinho auserzählt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber der AS Rom, der in den vergangenen, oder die AS Rom, ne, sag mal der AS
Rom. Die AS Rom.
Die AS Rom, die, also dieser Verein, der in den vergangenen Jahren immer mal wieder kreative Ideen hatte, das hat mich schon sehr überrascht, dass sie dann sagen, komm dann Mourinho. Ja.
Aber es ist eine geile Konstellation. Also
es ist eine coole Konstellation.
Alleine wenn du jetzt schon liest, was in Rom los ist, also sie haben ihn da schon auf die Graffitis an Wände gesprüht und in der die schönste Geschichte, die ich gelesen habe, war, es gibt eine Eisdiele, die ein Eis kreiert hat, das Special One, bestehend aus weißer Schokolade und Zitrusfrüchten, woraufhin Mourinho sich schon gemeldet hat und gesagt hat, mir würde Mango, also gelb und Erdbeerrot gefallen, geht das?
Ja, naja.
Also könntet ihr das bitte schon mal einrichten? Also ich, auch da bleibt spannend. Italien, finde ich, hat so gefühlt, ist wieder stark im Kommen. Ne? Also an den Namen, sowohl auf dem Trainermarkt, als auch Spieler, die dorthin gehen, die großen Clubs, da geht es ordentlich zur Sache.
Inter, weiß ich noch nicht.
Weißt du noch nicht? Glaubst du, das ist nur ein kurzfristiges?
Nö, das muss man jetzt erstmal sehen. Also sie bereiten es vor, sagen wir es mal so. Aber ob sie es dann tatsächlich wieder schaffen, erstmal abgesehen von Juve, die ja jetzt sicher überdenken müssen, bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Also da fehlt mir dann auch noch ein bisschen Input über die Champions League.
Ja, aber ich glaube, also mein Gefühl ist, dass Italien auf dem Weg ist, Spanien abzulösen. Weil ich glaube, was in Spanien passieren wird, das kann sich jetzt noch gar keiner vorstellen. Also sowohl bei Barca als auch bei Real wird es, glaube ich, so dermaßen scheppern, wenn diese Super League nicht kommt, was wir alle hoffen, dass die
sie können sie untereinander austragen. Sie können im Wochenrhythmus können sie Klassikos spielen. Von Shanghai bis Taipei bis Tokio.
Und weißt du, was das Schlimme ist? Es wird wahrscheinlich sogar funktionieren.
Das glaube ich nicht. Also, weil irgendwann, also auch die brauchen die Spiele gegen Levante und gegen Valencia und gegen Osasuna und so weiter, um damit der Klassiko dann was Besonderes ist oder bleibt.
Aber es ist ja kein Zufall, dass Florentino Perez zum Beispiel diese Super League Pläne ja noch lange nicht ad acta gelegt
hat. Nee, natürlich nicht. Also ich meine, die haben 900 Millionen Euro Schulden.
Ja.
Also
gut,
ja. Normalerweise kann Real Madrid in diesem Sommer keinen Spieler kaufen. Und normalerweise müssen sie im Prinzip das komplette Tafelsilber verkaufen. Und dann wird diskutiert, und dann muss ich immer so, also da muss ich dann so in mich reingrinsen. Es wird diskutiert, holen sie Mbappé oder holen sie Haaland oder holen sie möglicherweise beide. Ja, also beide, dann wären wir alleine bei einem Transfervolumen von
400.
Wahrscheinlich zwischen 300 und 400 ja. Millionen Euro. Da haben die aber noch keine müde Mark verdient. So.
Jetzt, und Herr Raiola auch nicht.
Geschweige denn, dass Raiola schon irgendeiner den Flug bezahlt hätte oder so. Ja,
ist genau so. Und Raiola also, sagt im Gegenzug.
Zwei Spieler, 400 Millionen, hast 900 Millionen Schulden, hast du dann 1,3 Milliarden Schulden. Dann bezahlst du denen noch Gehalt, beide. Da bist du dann bei einem Jahr auch nicht weit weg von 100 Millionen. Da bist du mal fürs erste Jahr, bist du flott bei 104, wenn du dann noch sagst, oder 1,4, wenn du dann noch sagst, die unterschreiben einen Vierjahresvertrag, das ist ja Wahnsinn. Da können sie hier das Bernabeu, das sie gerade aufbauen, können sie direkt wieder verkaufen.
Genau, wir haben ein Stadion hingestellt.
Kann aber keiner kaufen, weil der Stadt Madrid geht es im Moment auch nicht so gut,
deswegen,
pandemiebedingt.
Deswegen.
Also da frage ich mich dann immer, Wie soll das funktionieren? Gleich ist Barcelona. Im Grunde müssen die Messi verkaufen für richtig 250, 300 Millionen an einen Scheich, damit überhaupt ein sportliches Überleben gesichert ist. Aber auch da hörst du nur große Namen. Bedenk Donnerwetter. Ich meine, ich habe nur ein Grundstudium BWL und habe mich dann selbst unehrenhaft aus dem Studium entlassen. Also vielleicht ist das im Hauptstudium drangekommen, wie du mit 1,4 Milliarden Miese dann irgendwann trotzdem stolz und mit breiter Brust durchs Leben gehen kannst. Also, aber das weiß ich nicht. Ich verstehe es vielleicht nicht.
Aber das meine ich ja. Deswegen glaube ich, dass gerade die beiden genannten da echt Probleme haben werden, weil das irgendwann nicht mehr geht und auch nicht mehr verkaufbar ist für die Öffentlichkeit. Und für die Fans und dass vielleicht diese Super League-Pläne dazu auch nun erst der Anfang waren, um zu zeigen, okay, wir hören vielleicht doch ein bisschen darauf, was die Fans wollen und was nicht mehr normal ist. Du hast es gerade ja sehr plakativ geschildert. Also es ist ja eigentlich ein Zustand, der schon seit Jahren so ist. Verschuldet sind die beiden Clubs schon seit Jahren. Und da hieß es dann immer, ja gut, die haben ja auch Gegenwerte. Ne? Die haben ja auch, die haben eine Mannschaft und die haben ein Stadion, die haben das Vereinsgelände und bla bla bla.
Ja.
Ja, aber, wie du, aber wie du sagst, das muss schon alles ganz schön viel wert sein. Denn ja, es steigert sich ja jedes
Jahr. Ist ja auch, aber dann, wenn du es dann verkaufst, dann sagt der Verkäufer, na gut, jetzt habe ich das Land gekauft, jetzt baue ich hier, weiß ich nicht, Wohnungen oder ein Vergnügungspark oder sonst so, dann brauchst du aber einen neuen Ort, wo sie trainieren. Oder aber er sagt, ich kauf's und ihr müsst mir aber Miete bezahlen. Und dann muss ja der Verein dann von irgendwie Miete bezahlen, wenn sie da trainieren wollen.
Ja, das hast du.
Kostet auch Geld. Also Miete ist ja auch Kapital, was du aufbringen musst.
Also man merkt, dass du Betriebswirtschaft studiert hast. Heute.
Ja, also das sind so die kleinen. Ja, das ist hängen geblieben von damals.
Die Feinheiten. Also falls ihr noch Fragen habt an Wirtschaftswolf, nenne ich dich jetzt mal.
Ja.
Wie, wo?
Also mein Export-Import-Geschäft läuft genauso.
Ja, gut. Also falls ihr noch Fragen habt, wendet euch an Vivo, Wirtschaftswolf, via eine Halbzeit mit oder... hört einfach wieder rein nächste Woche. Dann sind wir, wie gesagt, dabei nach der Kadernominierung fürs Trainingslager der Nationalmannschaft. Vielleicht vielleicht gibt es schon neuen DFB-Präsidenten, wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall gibt es einen Pokalsieger, über den wir dann auch sprechen können. Das vielleicht zum Schluss, weil daran lassen wir uns messen, Wolf. Ein Tipp des Pokalfinals. Unwiderruflich.
Wer Pokalsieger wird?
Ja, ein Tipp für dieses Endspiel.
Ein Tipp. Mein Tipp ist Borussia Dortmund.
Ergebnis?
4-2.
Jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen. Dann drehe ich...
Es wird torreich.
Ich sag 3-2 nach Verlängerung für RB Leipzig. Daran lassen wir uns messen. Und werden in der
nächsten... Und daran, dass wir nächste Woche wahrscheinlich über den Nationalspieler Thomas Müller sprechen.
Oh ja, das ist richtig. Auch
den wieder Nationalspieler Thomas Müller und den wieder Nationalspieler Mats Hummels.
Da halte ich dagegen. Lass uns um ein Eis, the special one, reden.
Nee, ich bin aber bei Hummels auch nicht hundertprozentig überzeugt. Bei Müller bin ich hundertprozentig überzeugt.
Jetzt eiert er rum. Also, das ist unglaublich. Erst wirfst du mir einen Brocken hin und dann, also wettest du mit mir, dass Mats Hummels dabei ist oder nicht?
Ich schicke dir 10 Kilo Eis so.
Ich möchte aber dieses Special
du
One.
Du möchtest es gewinnen. Nein. Eis. Das Jallo Blue Eis. Nicht Jallo Blue.
Genau. Ich möchte vielleicht in
ein Jallo Blue Eis.
Italienisch
habe ich zum Beispiel nicht studiert.
Verdammt, Wolf, ich möchte ein Schalke 04 Eis.
Hallo, was?
Eine Kugel Schlumpfeis und eine Kugel Vanille.
Vanille.
Vanille, wie wir im Pott sagen. So. Können wir uns darauf einigen? Du sagst Mats Hummels kehrt zurück, ich sage nicht. Zwei Kugeln Eis, Wolf, die sind in deinem Budget.
Darum geht's doch gar nicht. Doch. Du kriegst von mir alles Eis der Welt. Du darfst in meinen Tennishallen spielen. Du kannst an meinem Export-Import-Geschäft partizipieren. Ich schick dir eine, was auch immer, die Schirmchengetränke aufs Zimmer, wenn du hier bist.
Also Wolfuß sagt, Mats Hummels kehrt zurück, Thomas Müller kehrt zurück und der BVB wird Pokalsieger. Ich sage, RB Leipzig wird Pokalsieger, Thomas Müller kehrt zurück und Mats Hummels nicht. Habt eine gute Woche.
Das war eine Halbzeitwind für diese Woche. Ich wünsche euch eine gute und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Bleibt gesund, bleibt sauber. Don't stop.